Guten Morgen nochmal. Schön in der K3 zu sein, hier und bei euch auch zu Hause. Schön in Schwelm zu sein und ja auch zu sehen, wie toll ihr euch als Gemeinde entwickelt. Das macht wirklich Freude. In der Predigt gleich werde ich euch unter anderem einen Mann aus Peru vorstellen, Javier. Und damit ihr euch seinen Kontext ein bisschen vorstellen könnt, habe ich euch Bilder mitgebracht von Javier und von seinem Heimatdorf in Peru. Die würde ich euch gerne zeigen. Hier seht ihr mich vor ein paar Jahren auf dem Weg in Javiers Dorf, abgelegen, im Regenwald gelegen, mit einer schönen Geschichte, bis die europäischen Siedler vor 60, 70 Jahren da alles platt gemacht haben. Die Leute haben ihr Dorf mittlerweile wieder übernehmen können, sind aber nicht anerkannt als Dorfgemeinschaft, haben keinen Landrechtstitel. Sehr, sehr große Probleme, unvorstellbare Armut. Und auf der nächsten Folie seht ihr ja einige Eindrücke von unserem Team, das unterwegs ist in diese Dörfer hin. Da seht ihr zum Beispiel Gracia, wie sie so einen Fluss überquert, um die Menschen zu besuchen. Und ihr seht ein paar andere Einsätze unseres Teams auch, einen Corona-Einsatz und verschiedene andere Sachen, um euch mal einen Einblick zu machen davon, wie die Arbeit dann konkret aussieht. Und bei der nächsten Folie, ihr habt gerade ein paar Bilder gesehen, die den Einsatz im Dorf zeigten, wie das aussieht, wenn die Dorfgemeinschaft zusammenkommt, um ihre Zukunft zu planen und die Zukunft ihrer Kinder zu retten. Und auch Bilder aus den Einsätzen des Dorfes. Okay. Genau, und am Ende seht ihr noch einen Einblick von Javier und seiner Familie, da steht mit unserer Projektleiterin Elisabeth, die vielleicht im Sommer nach Deutschland kommt. Und ihr seht da Javier mit seiner Frau und seinen Kindern im Dorf. Er ist Dorfchef von diesem Dorf. Ich nenne es mal einfach nur AP, weil ich normalerweise in der Öffentlichkeit die Namen der Dörfer nicht benutze, um die nicht ihre Sicherheit nicht zu kompromittieren. Aber davon hört ihr gleich mehr in der Predigt. In der Predigt geht es um Hoffnung für Gottes Welt. Und am Anfang der Predigt möchte ich dir deshalb eine Frage stellen. Worauf hoffst du? Jetzt versuch mal nicht so ganz intuitiv eine ganz fromme Antwort zu geben. Wir haben ja ganz viele Hoffnungen. Worauf hoffst du? Und woran könntest du jetzt, heute, wo du hier sitzt, verzweifeln? Wir verstehen die Arbeit von Chance TV als Hoffnungsarbeit und haben uns deshalb mit diesem Thema Hoffnung beschäftigt. Denn Hoffnung drückt schon immer die tiefsten Sehnsüchte der Menschen aus. Ich habe ein bisschen recherchiert dazu. Einige von euch werden das, was ich euch jetzt vorlese, direkt erkennen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ganz berühmter deutscher Schlager aus den 80ern. Leben heißt hoffen. Glauben heißt hoffen. Und dann gibt es aber diese Momente, wo mir und dir, wo uns allen ganz anders zumute ist. Da schauen wir auf den Zustand unseres Lebens, auf den Zustand unserer Familien, unserer Arbeit, der Gesellschaft, den Zustand der Welt. Und statt Hoffnung spüren wir da in uns drin eigentlich nur noch Verzweiflung und Resignation. Gerade dann, wenn du dich so fühlst, musst du hoffen. Denn, und das ist ganz wichtig, nur wer überhaupt hofft, kann auch verzweifeln. Da sehen wir die Verzweiflung ja vielleicht schon direkt in einem ganz anderen Licht. Daraus ergibt sich, dass gerade in den Augenblicken der Verzweiflung wir zur Hoffnung berufen sind. Denn Hoffnung hängt nie von Umständen und Zuständen ab. Hoffnung kommt von Gott. Durch die Hoffnung greift Gott quasi in mein Leben hinein, in deine Familie hinein, in die Welt hinein. Und in dem Jesus, in Christus, wird der Schöpfer Geschöpf. Er ist hier. Er ist in der Mitte, haben wir gerade gesungen. Gott wird in Christus Teil der leidenden Schöpfung, aber in der Auferstehung, da wird genau dieses Leid überwunden. Hoffnung wird real, Änderung passiert. Und was bedeutet das für besonders schwierige Fälle wie Javier? Und jetzt möchte ich euch kurz erzählen, was Javier vor einiger Zeit passiert ist. So wie du wünscht sich Javier das Beste für seine Kinder, so wie du liebt er seine Frau, so wie du hat er Hoffnungen und Träume. Und eines Tages ist er da in seiner Dorfgemeinschaft im Regenwald unterwegs und auf einmal steht ein Fremder mit Machete vor ihm und sagt ihm, du bist hier der Dorfchef. Wir sind 200 Leute, die von den Bodenspekulanten geschickt werden. Und euer Dorf mit den 6.000, 7.000 Hektar machen wir platt. Und wenn ihr nicht freiwillig geht, dann kommen wir und schneiden deiner Frau und deinen Kindern die Kehlen durch. Und dann merkst du auf einmal, wenn du Javier bist, der lokale Bürgermeister und Bodenspekulant will ernst machen. Er will in mein Leben eingreifen und das raubt mir die Hoffnung. Ich will doch nur in Frieden leben in meinem Dorf, im Regenwald und da meinen Kindern eine Zukunft aufbauen. Was bedeutet Hoffnung für jemanden wie Javier? Kurz möchte ich euch auch ein paar Stationen meiner eigenen Hoffnungsgeschichte erzählen, bevor wir uns weiter auch über Javier Gedanken machen. Ich bin eigentlich von Natur aus ein ziemlich hoffnungsfroher, positiver Mensch, wuchs hier oben in Schwelm auf in einer Welt, in einer heilen Welt voll Geborgenheit. Aber ich kann mich daran erinnern, schon als Kind war ich davon beeindruckt, wenn über Nachrichten und so weiter so diese hoffnungslosen oder sorgenvollen Nachrichten in mein Leben hineinflimmerten. Da denke ich an den Kalten Krieg damals, Waldsterben, Klimawandel kam dann dazu. Und irgendwann merkte ich auch, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie mir. Und da hat mich besonders das Schicksal der Indigenen schon als Kind bewegt, denen es von allen menschlichen Gruppen vielleicht am schlechtesten geht. Ich kann mich daran erinnern, mit meinen Freunden haben wir dann Cowboy und Indianer gespielt, aber ich habe immer gesagt, die Indianer müssen auf jeden Fall gewinnen. Auch so ein Spiel der Hoffnung vielleicht. Dann habe ich als Teenager schon angefangen, mir Projekte, ganzheitliche, nachhaltige Projekte für solche Länder auszudenken. Mit 18 wurde ich dann Christ, entdeckte die Quelle der Hoffnung. 10 Jahre später entstand dieser Verein Chance e.V., und wieder ein paar Jahre später las ich den Weltklimabericht des Weltklimarats. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir die Hoffnung fast abhanden kam. Ganz tiefe Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und so ist das mit der Hoffnung, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. Wenn die Umstände unsere Zuversicht hinterfragen oder verneinen wollen, wenn wir so wie Javier es mit der Angst zu tun bekommen, wenn wir krank werden wie unser Team in Peru, die sich im März oder April alle mit Covid infiziert haben. Hoffnung wird hinterfragt, wenn uns scheinbar das Fundament unter den Füßen weggezogen wird. Aber Hoffnung bedeutet eben weiterzuschauen als die aktuellen Umstände, die uns Angst machen. Hoffnung entspringt nämlich nicht den Umständen des Lebens. Hoffnung kommt von Gott. Man könnte auch sagen, nach Karfreitag kommt der Ostersonntag. Die Quelle aller Hoffnung ist Gott. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude. Und wenn Hoffnung von Gott kommt, dann kann ich ganz bewusst sagen, dass Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, stimmt nicht. Denn die Hoffnung stirbt nie. Als vor 2000 Jahren im Nahen Osten dieser Jesus von Nazareth von der Kolonialmacht und dem Establishment zu Tode gefoltert wurde, da starb die Hoffnung nicht. Sie wurde neu geboren. Und das ist bis heute das Fundament unserer Hoffnung. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Hoffnung bleibt bis zum Schluss. Und das Fundament dieser Hoffnung, das ist eben der Gekreuzigte, der Auferstandene. Markus 12, Vers 10. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, zum Fundament unserer Hoffnung. Und mit diesem Christus kann ich dann aller Not und aller Angst entgegentreten, weil ich weiß, ich bin nicht allein. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Christus lebt in mir, selbst wenn die Verzweiflung kommt. Und deshalb stirbt die Hoffnung nicht. Das ist das Fundament meiner Hoffnung, die mich dann durch alle Krisen tragen kann. Und so wie Christus in mir lebt, so ist er auch Geschöpf geworden. In ihm ist der Schöpfer Geschöpf geworden. Und dieser leidende, gekreuzigte und auferstandene Christus lebt in mir, ist Teil von mir. Weil er in mir lebt, bleibt die Hoffnung lebendig. Und das, jetzt kommt der zentrale Vers dieser Predigt, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nicht irgendeine Hoffnung, sondern lebendige Hoffnung. Was ist lebendige Hoffnung für dich, für mich, für Javier und für die Welt? Bei der Hoffnung geht es nicht ums Haben einfach nur, sondern ums Sein. Hoffnung verliert ihre Bedeutung, wenn ich sie einfach nur für mich behalten will. Du sollst diese Hoffnung, von der wir hier sprechen, nicht einfach nur besitzen für dich. Du sollst Hoffnung leben, mitten in dieser Welt. Hoffnung wird lebendig durch die Art und Weise, wie du lebst. Wie du handelst, wie du denkst, wie du fühlst, wie du sprichst. All das, durch all das kannst du Botschafter oder Botschafterin der Hoffnung werden. Durch deine alltäglichen Entscheidungen kann Hoffnung zu lebendiger Hoffnung werden. Durch das, was du mit deinem Geld machst, was du kaufst, wie du konsumierst, sogar durch die Entscheidung an der Wahlurne. Immer nur ans Geld denkend oder an das denkend, was für die Welt und für die Schwachen richtig ist. Hoffnung entspringt nicht den Umständen des Lebens, aber sie muss, um lebendig zu sein, empathisch sein für die Umstände des Lebens. Sonst ist sie blind. Christliche Hoffnung kommt von Gott. Aber christliche Hoffnung ist nie einfach nur himmlisch. Sie ist auch irdisch. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auf Erden. So hat derselbe Christus seinen Jüngern das Beten gelehrt. Das ist irdischer Hoffnungsglaube, vom Himmel her zur Erde hin. Nur wenn deine Hoffnung konkreten Bezug zur Lebensrealität der Menschen nimmt, kann sie überhaupt lebendig werden. Ich kann zum Beispiel nicht vor Javier stehen in seiner Verzweiflung und ihm einfach nur ein paar fromme Phrasen mit auf den Weg geben. Ich muss diese Hoffnung lebendig werden lassen. Und deshalb gehört zum Prinzip der Hoffnung immer das Prinzip Empathie, Mitgefühl, Barmherzigkeit, sagt der Petrusbrief, wie wir gerade gelesen haben. Und auch hier ist Gott selbst unser Vorbild. Gott wird Schöpfer, Gott wird in Christus Geschöpf aus Liebe zur Schöpfung. Denn so sehr hat er den Kosmos, alles, was er gemacht hat, geliebt. Und deshalb bin ich als lebendig Hoffender oder Hoffende dazu berufen, Anteil zu nehmen an der Verzweiflung der Leidenden, egal ob die hier wohnen oder ganz weit weg in Peru oder Kenia oder zu zukünftigen Generationen gehören. Ich muss nicht immer Recht haben und überzeugen wollen. Eine stille Umarmung, eine halbe Stunde Zeit oder die Entscheidung zum nachhaltigen, gerechten, bewussten Konsum und Leben. All das spricht entweder die Sprache, dadurch sprichst du die Sprache der lebendigen Hoffnung. Mutter Teresa hat das mal ganz einfach gesagt. Sie sagte, bezugnehmend auf die Bibel auch, predigt ohne Unterhalt und wenn es unbedingt notwendig ist, dann benutzt Worte dazu. Das Tolle an dieser lebendigen Hoffnung ist, die lebendige Hoffnung ist deine und meine Berufung. Dein Auftrag zum konkreten Ausgestalten deines Lebens, das Gott dir gegeben hat, in dieser Welt. Nicht auf der frommen Couch, die da jetzt neben mir steht, sitzen bleiben, sondern aufstehen und leben im Namen der Hoffnung. Lebendige Hoffnung ist tätige Hoffnung, aktive Hoffnung. So wie Gott selbst in seiner Geschöpfwerdung tätig wird, so bin ich im Namen der lebendigen Hoffnung zum Handeln berufen. Aus seiner Hoffnung heraus. Hoffnung als ethischer Imperativ, als Auftrag, als Befehl. Hoffende handeln so, dass andere in ihrem Handeln den Lebendigen, nämlich Christus, erkennen. Und jetzt sind wir wieder bei Javier. Was heißt das denn für jemanden wie Javier? Und da möchte ich euch einige Beispiele geben von unserem Team in Peru, das ihr nach der Predigt noch in einem kurzen Video auch kennenlernen werdet. Nino und Henry schwimmen in der Regenzeit durch reißende Dschungelflüsse, um dahin Corona-Medikamente zu bringen, wo sich kein Arzt hintraut. Forstingenieur Freddy zeigt den Dorfbewohnern, wie sie ihren zerstörten Wald wieder aufforsten können. 62-jährige Anthropologin Gracia nimmt diese strapaziösen Fußmärsche auf sich, einfach nur, um diesen Menschen zu zeigen, ich bin bei euch, ihr seid nicht alleine. Lebendige Hoffnung muss sich manchmal auch die Hände schmutzig machen. Sie ist riskant, sie ist barmherzig, sie ist global und sie wagt es, die Mächtigen zu hinterfragen. Und glaubt nicht daran, selbst immer ad hoc alle Antworten zu haben. Lebendige Hoffnung ist, kurz gesagt, wie Gott. Voll Liebe, voll Erbarmen, Mut, Kraft und Gerechtigkeit. Damit Gott wirken kann, muss lebendige Hoffnung durch uns, durch dich, durch mich, genau dorthin, wo es wehtut, wo die Welt leidet. Gerade in den größten Krisen der Welt muss sich unsere christliche Hoffnung bewähren und ihre Relevanz zeigen. Und welche Krise unserer Zeit, Pandemie haben wir ja alle so ein bisschen über mittlerweile, welche Krise unserer Zeit ist bedrohlicher als der weltweite Ökozid, der Mord an Gottes Schöpfung? Was bedeutet denn lebendige Hoffnung für die letzten 500 indigenen Völker Amazoniens, die um ihre Heimat kämpfen, die ihnen genommen wird, damit wir noch ein bisschen mehr konsumieren können? Was bedeutet lebendige Hoffnung für die Bewohner des Inselstaats Kiribati, der laut UN-Angaben der erste sein wird, der in ein paar Jahren aufgegeben werden muss wegen des Meeresspiegels? Was bedeutet lebendige Hoffnung für 6 portugiesische Kinder und Teenager, die alle europäischen Staaten der OSZE vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeklagt haben nach den verheerenden Waldbränden in Portugal vor ein paar Jahren, weil sie sagen, euer Nichtstun raubt uns die Hoffnung für unsere Zukunft. Was bedeutet christliche Hoffnung vor dem Hintergrund einer sterbenden Schöpfung Gottes? Ein 80-jähriger katholischer Geschäftsmann aus Niedersachsen hat dazu ein paar ganz interessante Gedanken entwickelt. Er ist gerade dabei, eine Stiftung zu gründen, um Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu fördern. Und er hat mir mal gesagt, als ich jung war, konnte meine Generation das Versagen der Kirche im Dritten Reich nicht fassen. Und wir fragten die Alten, warum habt ihr eigentlich nichts gemacht? Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, heute gründe ich meine Stiftung, weil meine Enkel mir nie sagen können sollen, warum hast du nichts gemacht? Du wusstest doch alles. Passivität und weiter so sind niemals Teil christlicher Hoffnung. Denn Gott bleibt niemals distanziert auf seinem himmlischen Thron entrückt irgendwo sitzen. Er ist immer in Bewegung zur Schöpfung hin. Gott wird Geschöpf, um die Schöpfung zu erlösen. Und seinem Beispiel der lebendigen Hoffnung können wir folgen. Und zwar ganz konkret, so wie der Geschäftsmann aus Niedersachsen das gemacht hat. Ich kann meine Lebensbereiche entdecken, in denen ich lebendige Hoffnung werden und leben kann, zum Ausdruck bringen kann. Und der Schlüssel dazu ist Liebe. Ich habe ein Buch gelesen, da sagt der Autor, Fühlen, was die Welt fühlt, heißt das Buch, dass Empathie mit der Welt, mit den Mitgeschöpfen Grundlage ist für lebendige Hoffnung. Und so sind wir als lebendig Hoffende dazu berufen, Hoffnung spürbar und anfassbar zu machen, auch für jemanden wie Javier in Peru. Und da habe ich wieder einen Liedtext aus den 80ern gefunden, den auch einige kennen werden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Nino De Angelo, Jenseits von Eden. Nur wer liebt, kann hoffen. Nur weil Gott Erbarmen hat mit mir, kann ich Hoffnung haben. Und nur wenn ich Erbarmen für Mensch und Schöpfung zeige, kann ich selbst Hoffnung sein. Ein wichtiges Missverständnis möchte ich kurz aus dem Weg räumen. Viele lassen sich entmutigen und sagen, ach, es bringt doch nichts, wir können die Welt nicht retten. Aber es geht gar nicht darum, die Welt zu retten. Es geht einfach darum, das Richtige zu tun und lebendige Hoffnung zu leben. Der letzte Songtext, diesmal etwas zeitgenössischer, von den Ärzten. Die haben ein Lied, das heißt Deine Schuld. Und da geht es um Verantwortung. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Noch zwei Zitate, die dasselbe ausdrücken, aber aus dem christlichen Bereich kommen. Der Theologe Jürgen Moltmann fasst das vielleicht etwas gescheiter ausgedrückt so. Die gottentsprechenden Menschen sind schöpferisch tätig für die ganze Erdgemeinschaft. Sie schaffen Gerechtigkeit und fördern den Frieden. Der gottentsprechende Mensch übt sich in der Liebe und lässt es wachsen. Bonhoeffer, ganz einfach. Wer Gott liebt, liebt ihn als Herrn der Erde. Wer die Erde liebt, liebt sie als Gottes Erde. Im Zentrum unserer Hoffnung auf Erlösung steht der Christus, in dem Gott Geschöpf geworden ist, der so klein wird, dass er in mir leben kann und der gleichzeitig so groß ist, dass er der kosmische Christus ist, durch den und für den alles erschaffen wurde, das wir sehen und das wir täglich zerstören. Und so schlagen wir wieder am Ende der Predigt den großen Bogen. Lebendige Hoffnung trägt mich durch mein persönliches Leid und meine persönliche Verzweiflung hindurch zu Gott, weil der kleine Jesus in mir lebt. Und lebendige Hoffnung beruft mich zu einem gerechten, verantwortungsbewussten, dem aktuellen Wissensstand entsprechenden, weltverändernden Lebenswandel, weil der kosmische Jesus Christus Herr der ganzen Schöpfung ist. Ganz klein und innen und ganz groß draußen. Das gehört einfach zusammen. Ohne Hoffnung ist Leben unmöglich. Und deshalb hat niemand das Recht, anderen Geschöpfen den Grund zur Hoffnung zu stehlen durch einen gedankenlosen Lebenswandel. Das eine bleibt ohne das andere leer und bedeutungslos. Einerseits christliche Verantwortung für die Welt, die uns hilft, mit christlicher Liebe und Kraft eben diese Welt, da wo wir sind, zu verändern. Andererseits eine die Welt übersteigende Hoffnung in Gott, dass es für mich einen guten Ausgang nimmt am Ende. Hoffnung, die mich durch alles hindurchträgt. Bevor ich jetzt Amen sage und dann das Video noch kommt aus Peru von unserem Team, möchte ich uns und auch mir selber drei Fragen stellen. Was bin ich bereit zu tun und zu lassen, um Gottes Erde zu schützen und den Armen Gerechtigkeit zu sein? Was kann jeder von uns tun und jeder? Was können wir als Gemeinde tun im Namen dieser lebendigen Hoffnung Jesu Christi? Amen.